Liebe Leute, herzlich willkommen zu Football's Coming Home und zu Folge 79. Und der Mann, der heute wieder am Start ist, ihr kennt ihn alle. Er läuft regelmäßig mit stolz geschwellter Brust durch Bielefeld-Brackwede und sagt, ja, ich schlafe in Stefan Ortega Bettwäsche. Obwohl, nach diesem Wochenende vielleicht auch in Bettwäsche von Oppi. Ich weiß nicht, ob der Arminia Fanshop auch sowas zu bieten hat. Hallo David Bücker.
Hallo David Müller. Ja, auf jeden Fall. Und das Gute ist, nicht nur in Brackwede würde man da sogar Zustimmung für bekommen auf der Straße. Seid herzlich gegrüßt da draußen. Und ich glaube, wir sprechen heute aber nicht nur über Manchester City und Arminia Bielefeld, habe ich gehört. Freut mich trotzdem, dass ich da sein darf.
Nein, du weißt ja, wie es läuft. Wir reden über den kompletten Spieltag. Es war der 12., wo es auch wieder einige spannende Ergebnisse gab. Natürlich im Fokus der Klassiker, ich sage nicht der Klassiko, Borussia Dortmund gegen den FC Bayern. Und dann haben wir ja in unserer wunderschönen Ist-noch-was-Kategorie noch einiges aufzuarbeiten. Nationalmannschaft, San Marino und direkt hinter San Marino kommt natürlich der HSV und Schalke 04. Quasi auf einer Ebene stehen die Vereine ja mittlerweile, wobei San Marino ist aufgestiegen. Den anderen beiden Vereinen, ja, ist das ein Stückchen entfernt, aber schauen wir mal. Pep Guardiola werden wir auch nochmal ansprechen. Und ansonsten, wie gesagt, wir haben ein schönes Programm und dann würde ich sagen, legen wir einfach mal direkt los. Freitagabend begann der 12. Spieltag mit dem Aufsteigerduell. Der FC St. Pauli gegen Holstein Kiel. Und man muss ja wirklich sagen, für beide Teams war es ja, ja, kann man nicht sagen, so eine Art Endspiel. Aber da jetzt beide Mannschaften noch nicht so häufig gepunktet haben, kann man schon wahrscheinlich so sagen, also so empfinde ich es zumindest, dass es schon ein Stück weit richtungsweisend ist, dieses 3:1 für die Hamburger am Ende des Tages. Oder wie siehst du das?
Ja, es wurde auch Zeit. Also klar, Aufsteigerduell immer was ganz Besonderes, gerade wenn es dann auf diese beiden Nord-Teams sind. Das hat mich schon irgendwie an die guten alten Zeiten erinnert, dachte man. Aber eigentlich ist es ja nicht so. Also man hat irgendwie so ein bisschen gesagt, ja, Nord-Derby, Bundesliga, Pauli, HSV. Ach, ah, nee, anderes Haar, Holstein Kiel. Ja, das erste Mal, dass es ja dieses Spiel überhaupt in Liga 1 gegeben hat. Und ja, Pauli hat ja Ewigkeiten überhaupt darauf gewartet, zu Hause mal irgendwie Erfolg zu haben. Man hat dieses 0:0, glaube ich, gegen Leipzig ja zu Hause damals in Anführungszeichen gefeiert. Aber so richtig torreich war es ja im Millern-Tor noch nie. Das hat sich am Freitagabend geändert. Und wenn man sich die bisherigen Leistungen der beiden Teams in der Saison angeschaut hat, war es auch keine große Überraschung, dass es am Ende St. Pauli eben gemacht hat. Und Kiel, die ja doch ein bisschen mehr Probleme haben. Ich meine, St. Pauli hat im Tabellenkeller immer ja dann doch irgendwie jetzt mehr als doppelt so viele Punkte wie Holstein Kiel. Keine große Überraschung gewesen, dass das St. Pauli auch mit den Motivationsschüben der Höllenglocken von hinten angeschoben noch irgendwie dann über die Ziellinie gebracht hat. Und glaube ich, für Pauli ganz wichtig, um einfach in diesen anderen kriselnden Teams, also ich meine, Heidenheim ist hinter St. Pauli, das muss man sich mal vergegenwärtigen, so ein bisschen Polster aufzubauen, wie du auch in unserem kleinen Notizzettelchen hier geschrieben hast. Zum einen, um so ein bisschen selber den Kopf aus der Schlinge zu ziehen und sich zum anderen darauf einzustellen, was jetzt eben in den nächsten Wochen kommt. Weil das Programm ist, glaube ich, bei Pauli deutlich schwerer als das auf Kieler Seite.
Ja, definitiv. Dann führe ich das gleich mal weiter aus. Also St. Pauli muss auswärts Leverkusen ran nächste Woche, daheim gegen Werder Bremen und dann der VfB Stuttgart noch einmal auswärts. Aber auch Kiel hat es jetzt nicht so viel einfacher. Also Leipzig zu Hause, gut, da kann man momentan sagen, und dazu werden wir auch gleich kommen, vielleicht ein dankbarer Gegner, schauen wir mal. Gladbach auswärts und der FC Augsburg daheim. Also ja, vielleicht kann man dem einen oder anderen noch ein Pünktchen abknapsen, aber auf jeden Fall jetzt mit dem kleinen Polster von 5 Punkten Vorsprung ist jetzt nicht so schlecht. Ich will vielleicht, wir müssen nicht groß über das Spiel jetzt reden, aber 2 Sachen will ich dann doch nochmal besprechen, nämlich 36. Minute, Gischwil tritt Wahl von unten ins Bein quasi. Das war, habe ich gerade gesagt, 36. Minute, genau, im Strafraum. Es gibt aber keinen Elfmeter und Felix Zweier begründete das nach dem Spiel so sinngemäß, ja, dass Ursache und Wirkung nicht so ganz zusammengepasst haben. Also, dass er es als nicht so schlimm empfunden hat. Ich glaube, er ist auch gar nicht raus an den Videobildschirm gegangen. VAR übrigens.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen, ja.
Ja, ja, ob VAR übrigens, nee, ich meine nicht, VAR übrigens auch Felix Brüch, der, und das muss ich wirklich sagen, seit seiner Verletzung, was Schiedsrichterleistung angeht, einen ziemlich schlechten Job macht. Also Felix Brüch auf dem Platz in den letzten Wochen mehrfach mit krassen Fehlentscheidungen aufgefallen, jetzt diese Geschichte hier und Felix Zweier, also wie kann man denn auf die Idee kommen, du weißt, ich rege mich sehr gerne über Schiedsrichterentscheidungen auf, aber also da keinen Elfmeter zu geben, also da bin ich wirklich vom Glauben abgefallen, wie man auf diese vollkommen Bullshit-Begründung kommt.
Ja, das ist natürlich schon auch eine abenteuerliche Ansetzung, Zweier und Brüch. Das sind ja, glaube ich, so, wenn man in Deutschland kein Schiri-Freund ist, dann ist das, glaube ich, so mit die schlimmste Kombi. Ich glaube, da
zumindest aktuell.
Ja, gut, ich reg mich da nicht so oft drüber auf, weil dieses ganze Thema mir irgendwie zum Hals raushängt. Es war natürlich auch irgendwie dann interessant, weil es gab ja danach einen Elfmeter, der eben Kiel zugesprochen wurde. Das ist dann eben nicht erfolgreich gewesen. Und dann ist es eben ja auch so ein bisschen irgendwie das Fünkchen Glück. Ich meine, dann hätte Holstein ausgleichen können. Und dann wäre das Spiel vielleicht ein bisschen anders verlaufen, wenn man da mit einem anderen Selbstbewusstsein reingehen kann. So ist Kiel ja noch zurückgekommen, überhaupt dann 90 plus 1 überhaupt noch mit dem Tor. Ja, weiß ich nicht. Also Elfmeter, VAR-Debatte haben wir, glaube ich, immer irgendwie. Und ja, weiß ich nicht. Da genieße ich ab und an auch mal, auch wenn man sich da natürlich genauso drüber aufregt. Also wie man es macht, macht man es irgendwie verkehrt, weil die eine richtige Lösung gibt es wie bei so vielen Fragen in unserem Leben einfach nicht, wenn man mal so ein Drittligaspiel anguckt und da kann eben niemand rausgehen und auf den Bildschirm gucken, ja, oder sich jemand über das Headset einmischen, außer der Assistent, der am anderen Ende des Spielfelds steht und meint, irgendwie mehr gesehen zu haben, was aber in der Regel dann auch relativ selten passiert. Naja, kurzum, was soll man sagen? Solche Dinge bleiben nicht aus. Die Ansetzung ist interessant, wenn man sich darauf versteifen will, aber ansonsten kann man wirklich sagen, wenn man sich auch die Spielanteile anguckt, ist 3-1 vielleicht so ein bisschen überdeutlich. Die Kiel haben das ja auch gar nicht so schlecht gespielt. Auf der anderen Seite einfach auch bedeutsam, weil es für den ersten FC St. Pauli halt der erste Heimsieg überhaupt seit ja dann 13 Jahren, seit über 13 Jahren in der Bundesliga ist.
Ja, und dann vielleicht noch, um das rund zu machen, du hast es eben schon angeteasert, Jan-Fiete Arp, der ziemlich schlechten Elfmeter schießt, den Vasil dann relativ einfach parieren kann. Das war natürlich eine riesige Möglichkeit, die du dir dann gerade in solchen Spielen nicht entgehen lassen darfst. Aber ja, hat er dann leider nicht genutzt. Und wer momentan einige Chancen nicht nutzt, was sowohl spielerisch als auch das Kämpferische angeht, das trifft auf RB Leipzig zu, die zu Hause mal eine richtige Packung eingefahren haben. Liebe Grüße an Nico Mannstein übrigens, der im Stadion war, unser VfL-Ultra hier. Der hatte richtig, richtig Spaß. Nach 16 Minuten bereits die 3-0-Führung für die Wölfe. Und es war wirklich eine schwarze Woche wieder für RB. Bei Inter Mailand verloren, da hat man in der Champions League 0 Punkte nach 5 Spielen. Ja. Das war jetzt das 6. Spiel ohne Sieg und die deutlichste Heimniederlage in der Bundesliga-Historie, die zugegeben ja auch noch nicht so ganz alt ist, aber trotzdem existiert schon eine gewisse Historie. Und ja, es wurden ja so ein bisschen schon so Stimmen laut, na, Marco Rose, könnte das kritisch werden. Marcel Schäfer sagte zumindest nach dem Spiel, dass sie den Turnaround gemeinsam schaffen wollen. Was denkst du, kriegt Marco Rose das hin? Es ist zugegeben auch nicht so ganz einfach für ihn. Viele Verletzte, jetzt ist Lukeba da auch noch mit dazugekommen.
Also ich finde, Turnaround natürlich, es ist jetzt diese epische, also episch ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, diese sehr, sehr lange Heimspiel-Ungeschlagen-Serie in der Bundesliga, die man ja hatte, ist erstmals gebrochen, aber 6 Pflichtspiele ohne Sieg gab es für RB Leipzig im Profifußball noch nicht und das ist dann vielleicht doch irgendwie dann der Fakt, der einem von einem Turnaround sprechen lässt. Wenn man jetzt aber auf die Tabelle guckt, muss ich ehrlicherweise sagen, natürlich ist die Szenerie nicht so, wie man sich das in Leipzig vorstellt. Man hat 9 Punkte Rückstand auf die Bayern als nominell bester Verfolger, wenn Meister Leverkusen eben den Anschluss nicht halten kann. Aber man steht eben als Vierter noch vor Dortmund auf einem Champions-League-Rang. Also noch ist ein bisschen Puffer da, den man sich leisten kann. Da ist es, glaube ich, jetzt eher das Pokalspiel, wo man sich als amtierender, also nicht amtierender, aber als historischer Pokalsieger ja schon mal vielleicht ein bisschen drauf versteifen sollte, dass man eben gegen eine gut angelegte Frankfurter Eintracht da eben nicht zu Hause genauso abgewatscht wird, wie das die Wolfsburger jetzt am Wochenende gemacht haben. Also da bin ich sehr, sehr gespannt, was am Mittwoch, könnt ihr im Free-TV sehen, passieren wird. Und Marco Rose wird ja dieses Spiel so oder so noch bekommen und was danach dann passiert. Also wenn die aus dem Pokal rausfliegen, ist das ja vermutlich fast noch zu verargumentieren. Aber was danach dann die Partie ist, und das ist immerhin in Kiel, das muss man gewinnen, haben wir eben schon angesprochen, dann kann man über Marco Rose diskutieren, finde ich. Bis hierhin ist es vielleicht auch mit Verletzungen zu verargumentieren, aber ja, weiß ich nicht. Also dieses ambivalente Gesicht, das ist quasi Heidenheim, nur im Champions League Format und umgedreht irgendwie so, keine Ahnung. Also, ja, gut, der Vergleich hing total. Ist gerade vielleicht nicht der perfekte Vergleich, aber diese unterschiedlichen Leistungen in unterschiedlichen Wettbewerben. Also, Bundesliga läuft nicht so gut. Ja, eigentlich läuft also, so semi. Ja. Vergiss den Vergleich, aber noch bin ich zu früh. Aber das ist bei mir immer der Fall, dass ich nicht so gerne über übereilte Trainerentlassungen spreche. Sorry für den Auswuchs. Heidenheim spielt ja international gut im Gegensatz zu Leipzig.
Das ist wohl wahr. Wobei ich auch immer dazu sagen muss, ich habe diesen Hype nie verstanden. Also für mich war auch Leipzig vor der Saison nie ein Meisterschaftskandidat. Wieso? Weil dieses Team, und das war die letzten Jahre auch immer schon so, und das habe ich da auch immer kritisiert, aus so vielen schönen Wetterfußballern besteht. Weißt du, da würde Leroy Sané sogar perfekt reinpassen eigentlich. Aber sobald unangenehme Gegner kommen und die dann RBs spielerischer Kunst, sage ich mal, ein Stoppschild vor die Nase halten, kommt gar nichts mehr. Weil diese Truppe keinen Kampfgeist besitzt. Du siehst es doch an einen Xavi, gut, der ist gerade verletzt, oder ein Nusa, den wir am Anfang alle so gefeiert haben. Aber du siehst, sobald diese Gegner kommen, die Leipzig nicht liegen, und wenn sie da nicht in ihren spielerischen Rhythmus reinkommen, ist Leipzig ein Fähnchen im Wind. Und da kannst du mit diesen ganzen krassen Individualisten, kannst du wegschmeißen, brauchst nichts machen. Und die gewinnen häufig keine knappen Spiele, sondern es ist häufig sehr deutlich. Aber wenn sie in diesen Rhythmus nicht reinkommen, passiert halt das, was gegen Wolfsburg passiert ist. Die Tore gerade am Anfang, ich erinnere mich an so ein abgefälschtes Ding, da war natürlich auch bitter, und Gulaschi beim dritten, glaube ich, sieht da auch äußerst schlecht aus. Aber deswegen ist Leipzig für mich keine Meisterschaftsmannschaft. Wie gesagt, sie werden auch das weiterhin durchführen, dass sie jungen Spielern Chancen geben, die individuell sehr stark sind. Das kann ich auch absolut nachvollziehen, aber so wirst du nie deutscher Meister werden, wenn du nicht irgendwo auch Kicker holst, die irgendwo ein wenig Kampfgeist besitzen. Das ist meine Meinung.
Einzelspieler, die eine Mannschaft bilden. Aber das ist ja das Leipziger Problem, was wir aus den letzten Jahren ja eigentlich schon immer gekannt haben. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch nochmal loben, dass die Wolfsburger jetzt endlich mal die Qualität auf die Straße gebracht haben, um es mit der Fußballphrase zu sagen. Weil da hat man ja eben die ganzen letzten Jahre auch gesagt, okay, richtig cooler Kader, aber die kriegen es auch irgendwie nicht hin, mal zusammenzuspielen oder eben auch mal eine Konstanz reinzubringen. Okay, die Konstanz ist noch nicht da, aber vielleicht kann das ja jetzt werden. Man hat immerhin, du hast es aufgeschrieben, jetzt im sechsten Spiel ungeschlagen, aber da gibt es ja natürlich auch offensive Hoffnung. Also Tomasch und Amura, die da jetzt ordentlich abgeliefert haben, zusammen zwei Tore geschossen haben. Ich glaube immer noch, dass mehr Potenzial in Patrick Wimmer stecken könnte, als man von ihm hat. Klar, von Kevin Behrens kann man halten, was man will, ob der aktuellen Äußerung, aber ich meine, wenn man ihn bringt, dann scheint es ja auch zu funktionieren. Also die Breite im Kader ist auf jeden Fall da, und wenn die jetzt nicht groß von Verletzungen heimgesucht werden, was ja bei Leipzig dann doch eher ein Problem ist, dann kann das bei Wolfsburg ja auch richtig gut sein. Also das ist ja gerade so ein bisschen die tabellenpositive Überraschung zusammen mit den Mainzern. Also ich würde es ihnen wünschen, auch wenn ich nicht verstehen kann, wie man Wolfsburg-Fan ist, aber es ist ja immer, glaube ich, immer noch das Stadion, in dem ich am zweithäufigsten in meinem Leben war. Also komplett abgeneigt kann man da ja irgendwie als Nordhesse nicht sein, zumindest geht es mir so. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob die Wolfsburger das endlich mal hinkriegen, da so ein bisschen eine Serie zu starten.
Ja, da bin ich auf jeden Fall auch gespannt. Ich bin ja auch nach wie vor ein riesiger Fan von Grabara, also da haben sie einen Torhüter geholt. Ja. Das ist wirklich, also ja, er polarisiert auch so ein wenig, aber es ist eine geile Katze im Tor. Also das muss man mal wirklich so sagen. Schließen wir das Spiel vielleicht noch ab mit dem Hinweis, Ruven Schröder ist jetzt zu RB Salzburg gewechselt. Das war eine riesige Eilmeldung.
Das finde ich am besten an der ganzen Geschichte.
Ja. Weil Salzburg halt auch gerade hart am Struggeln ist, und da scheint die Not offensichtlich größer zu sein. Also ist sie beim Blick auf die österreichische Bundesliga-Tabelle auch, wenn du, glaube ich, von 12 Mannschaften auf Platz 6 stehst oder so? Oder irgendwie so in dem Dreh auf jeden Fall. Ja gut, da ist die Kacke sicherlich mehr am Dampfen wie in Leipzig, die aber gerade in der Champions League.
Oder sogar sie spielen am Mittwoch, ja.
Oh, okay, gegen wen?
Hartberg, sieht mir nach Nachholspiel aus. Also nochmal gegen Hartberg. Die haben Wochenende 1-1 gespielt und spielen jetzt nochmal gegen Hartberg. Frag mich nicht, warum, aber sie sind Siebter in der 12er Runde, du hast recht.
Ja, stark, stark. Gut, dann reden wir mal über Bremen gegen Stuttgart, weil das war ein schönes Fußballspiel, ein 2-2. Die Stuttgarter, ja, man merkt so ein bisschen auch die europäischen Strapazen an, weshalb man dann am Ende in den Bundesligaspielen häufig immer so ein bisschen hinterherrennt, aber immerhin, sie haben einen Punkt mitgenommen. Doppelpacker Demirovic hat auch unter der Woche getroffen. In Belgrad, wo ich mir nach 3 Minuten schon dachte, ich glaube, das Tor war ja, glaube so in dem Dreh, dachte ich mir schon, oh, ach krass, wie der VfB in Belgrad in diesem Häckselkessel loslegt und dann gab es unter anderem, und dann gab es unter anderem vom Ex-VfB-Spieler Silas und der ganzen anderen Belgrader Mannschaft noch 5 um die Ohren. Also, boah, das hat richtig wehgetan.
Ja, ich habe mir den Schmanker Bologna gegen Lille angeguckt, deswegen habe ich das nur auf einem Auge mitbekommen. Aber es hat mich schon wirklich überrascht, in welcher Höhe Belgrad das dann am Ende zustande gebracht hat. Die habe ich in den Champions League Playoffs gesehen. Das hat einigermaßen gut ausgesehen. Ich glaube, da haben die gegen Bodo Glimt gespielt, aber dass der Stuttgart jetzt 5-1 da untergeht, mit all den Nebentönen dieses Spiels, das hat mich schon sehr, sehr verwundert. Umso schöner, dass es ja dann irgendwie in der Bundesliga zumindest ein schönes Spiel gewesen ist. Den Bremern gönne ich es auch total, dass sie den Punkt mitgenommen haben. Klar, Stuttgart in der Krise, da kann man das dann eben auch mal machen. Ja, weiß ich nicht. Also, was soll man sagen? Vielleicht soeben noch, das wollte ich noch kurz als Nachschub hinterher schieben. Die beiden Überraschungsteams Mainz und Wolfsburg nächstes Wochenende gegeneinander am Sonntag. Das könnt ihr mal vielleicht hinter die Ohren schreiben. Ja, genau, also ja, Bremen gegen Stuttgart, klar. Ich finde, bei Stuttgart ist die Krisenerzählung irgendwie gerade mehr angebracht als in Leipzig. Wobei man da natürlich sagen muss, dass man nicht von dem leben darf, was man da letztes Jahr gehabt hat, an Anspruch. Weil Stuttgart ist nach wie vor, glaube ich, nicht mit dem Vereinsziel Nummer 1 Champions League ausgestattet. Von daher ist es da vielleicht noch so ein bisschen, was ich auch gut finde, einfach mal ein bisschen runterzufahren und zu sagen, ja, wir geben der Mannschaft Zeit, siehe Frankfurt, und dann kann das ja vielleicht wieder nach oben gehen, auch wenn es da dann mit dem gleichen Trainer passiert oder passieren soll. Und für Bremen ist es einfach auch wichtig, da unten einen Punkt zu holen, damit man eben nicht in diesen verdammten Strudel, der verdammt eng ist, weil man hat jetzt auch nur einen Punkt weniger als Stuttgart, unten reingezogen wird. Also für beide das Beste.
Ja, wobei Stuttgart in der Champions League im Vergleich zu Leipzig immerhin schon 4 Punkte hat, ne? Also da ist die Ausgangslage ein wenig bequemer auf jeden Fall.
Ja, aber man muss trotzdem liefern die nächsten Spiele. Und als letzter Gegner wartet PSG. Das wird auch nicht so leicht.
Ja, wobei ich ehrlicherweise zugeben muss,
davor zwei lösbare Aufgaben.
Das auch. Und also ich habe PSG gegen Bayern gesehen. Also Paris hat absolut gar nichts mehr von dem Glanz.
Also 3 Tore in 5 Champions League Spielen.
PSG. Ja. Und zittert genauso wie Real Madrid ums Weiterkommen überhaupt in den Playoffs. Deswegen will Real Madrid ja diesen Modus jetzt auch abschaffen, weil sie ihn als so unfair finden. Egal. Machen wir mal weiter mit Freiburg gegen Gladbach. Und wir haben ja schon öfter drüber gesprochen, wann folgt endlich der Exit von Gerardo Seoane. Jetzt haben sie sich aber doch gestrafft und sie haben eigentlich in Freiburg ein gutes Spiel gemacht. Also der Führungstreffer von Lukas Höhler kam aus dem sprichwörtlichen Nichts kurz vor der Pause. Auf der anderen Seite hätte man noch vorab sagen können, ja, okay, dass Freiburg gewinnt, ist relativ klar, denn seit 17 Heimspielen ist man gegen Gladbach ohne Niederlage. Aber die Gladbacher sind zwischendurch auch mal rangekommen durch Tim Kleindienst, aber direkt vom Anstoß weg kam dann das 3-1 wieder. Aber ich bleibe dabei. Also von den letzten 3 Spielen davor hat auch Gladbach keins verloren und ich bin angenehm überrascht und bin jetzt nicht mehr so ganz krass der Meinung, dass man Seoane jetzt sofort feuern sollte. Also es bewegt sich was.
Ja, da wiederhole ich mich eigentlich nur. Ich bin kein Fan von schnellen Trainerentlassungen und bei Seguin habe ich es wirklich nicht verstanden, weil ich weiß nicht, ob ich seitdem mal hier war, aber ich predige seit dem Eröffnungsspiel der Bundesliga, was Herr Gladbach gegen Leverkusen auf charmante Art und Weise verloren hat, dass die Gladbacher einen richtig guten Fußball spielen können und das jetzt auch in diesem Samstag wieder getan haben, nur sich irgendwie nie für die Leistung, die sie bringen, mit Punkten belohnen können. Das war jetzt gegen Freiburg auch so. Da hat man natürlich zum einen, ja, diese Serie ist natürlich immer besonders mit diesen 17 Heimspielen gegen Gladbach ohne Niederlage. Das wird ja immer wieder aus der Schublade gezogen. Das ist ja sehr, sehr schön. Aber auch eine wahnsinnige Serie aus Freiburger Sicht und auch schön, dass es im neuen Stadion funktioniert. Und für Gladbach war es, glaube ich, auch einfach psychologisch schwierig. Du kriegst vor der Halbzeit einen übergebraten, dann kriegst du nach der Halbzeit einen übergebraten. Dann ist es aber wirklich auch erstaunlich, was danach passiert mit diesem 2-1 und 3-1 hinterher, dass die dann nochmal psychologisch nachlegen. Also du kommst einmal wieder ran in der 61. mit Tim Kleindienst und dann dauert es ja wirklich keine, ich habe das Spiel getickert, das ging wirklich unfassbar schnell, der Anstoß war da und zack, war der Ball schon wieder im Netz. Lukas Höhler überhaupt nicht in den Griff bekommen, der auf halb links überhaupt nicht zu bremsen war und Gladbach auf der anderen Seite, ja, weiß ich nicht, die haben viel über Konter gespielt, das hat dann oft nicht funktioniert. Robin Hack kenne ich auch noch ein bisschen aus vergangenen Zeiten.
Woher
der die Bälle dann nicht auf Kleindienst bringen konnte, wie es eigentlich geplant war. Und Freiburg hat dann ja unter anderem über Standards und viele hohe Bälle ins Zentrum dann doch irgendwie es geschafft, die Torerfolge zu landen, die in einer ersten Hälfte doch sehr, sehr deutlich herbeigesehen wurden. Gott sei Dank wurde die zweite Hälfte dann etwas besser, wenn auch hektisch zum Tickern in der 61. und 62. Minute.
Ja, da habe ich großen Respekt vor jeden, der da irgendwie tickert für sämtliche Portale oder sonst irgendwas, also ziehe ich definitiv den Hut vor, wobei ich auch als Zuschauer sage.
Das war mein erstes Bundesligaspiel, was ich quasi alleine getickert habe. Sag mal so, ja, gut, erste Hälfte, hast du mal das Problem, da passiert nichts, was saugst du dir da aus den Fingern, musst du irgendwie 2-3 Minuten oder alle 2-3 Minuten irgendwas schreiben. Ah, und dann, wenn die Tore fallen, dann musst du halt gucken, ne? Hier Linksschuss, Rechtsschuss, wer hat die Vorlage gegeben und dann musst du gerade das eine noch Korrektur lesen, da fällt schon das nächste Tor. Also das ist schon nicht ohne. Muss man erstmal so ein bisschen Krisenmanagement haben.
Also mal an alle Bundesliga-Vereine, wenn ihr David Bücker ins Spitzen bringen wollt, gerne weitermachen.
Viele Tore in kurzer Zeit.
Ja. Spektakel, wäre ganz schön. Und dann, ich denke, das geht schneller, dass wir über das Spiel Augsburg gegen Bochum sprechen. Die Bochumer hätten da eigentlich einen Punkt mitnehmen müssen, aber diese kurze Drangphase, die man mal hatte, hat am Ende nicht ausgereicht. Am Ende die Augsburger gewinnen dank des verwandelten Elfmeters von Philipp Tietz. Was habe ich denn heute hier? Mit 1-0. Und die Bochumer, ja. Ich habe aber mal so auf deren Restprogramm geguckt. Der Abstand nach oben ist schon exorbitant, muss man jetzt mittlerweile sagen.
8 also Punkte auf dem Relegationsplatz.
Also ich sag mal so, du hast jetzt noch zum Jahresende noch Bremen zu Hause, Union auswärts und Heidenheim zu Hause. Also ich finde, aus diesen 3 Spielen musst du mindestens 4 Punkte holen. Wenn du die nicht holst, lege ich mich fest, ist Bochum der erste Absteiger. Da habe ich dann gar keine Hoffnung mehr, weil das sind wirklich 3 Gegner. Ja, okay, kannst sagen, Union auswärts ist kritisch, aber das sind wirklich 3 Gegner, wo du Punkte mitnehmen kannst, beziehungsweise in Bochums Position mitnehmen musst, irgendwo.
Aber auch nur durch dein Heimstadion und nicht, weil du geilen Fußball spielst. Mir fehlt die Fantasie, ehrlicherweise. So schade es ist, das war ja die letzten Jahre schon knapp. Ich meine, die Relegationsdramen gegen Düsseldorf haben wir alle noch irgendwie im Hinterkopf. Also die können glücklich sein, dass sie überhaupt noch in der Liga sind, so blöd das jetzt klingt. Ja, du hast ja noch Riemann auf der Liste stehen. Das fände ich ganz interessant, wie du jetzt die Connection Riemann-Hacking dir gerade so vor dem geistigen Auge vorstellst. Weil ich weiß nicht, ob das für zusätzliche Sicherheit im Verein sorgt, wenn man sich da jetzt noch, also hat man den Krisenschauplatz damit jetzt besänftigt oder macht das eher noch ein Fass auf?
Ich befürchte eher, dass das jetzt wieder ein Fass aufmacht, weil, ja klar, es sagen alle im Bochumer Umfeld, der verhält sich jetzt absolut professionell, da ist jetzt alles ausgeräumt und gut ist. Aber du wirst ja irgendwo die Diskussion führen, wenn es weiterhin nicht gut läuft. Und Patrick Drewes hatte halt in dieser Saison einige Klöpse halt auch schon drin. Er ist jetzt nicht der Grund, dass auch Bochum da steht, wo sie stehen, so, ne?
Ja.
Hat auch schon mehrfach überragend gehalten, aber ist halt nicht so, sage ich mal, dieser Sicherheitsfaktor, wie es damals ein Manuel Riemann war. Auch wenn seine Art natürlich jetzt zu diesem Zeitpunkt natürlich schwierig ist. Da ist man ja im letzten Jahr drüber gestolpert. So, ich finde aber mit der Entscheidung, die man jetzt so getroffen hat, ist es eigentlich die genau falsche Entscheidung, weil du holst ihn zurück in den Verein, sagst zwar, ja, ist alles Jupdi, so, aber er ist jetzt, aber er spielt nicht. Ja. So, und dann hast du aber einen Torhüter, der wackelig ist und einen Mann im Hintergrund, wo viele sicherlich denken, okay, der wäre qualitätsmäßig besser, aber er ist halt ein schwieriger Charakter und somit schaffst du eine Grundlage oder Synergien, wo du denkst, okay, es könnte genauso enden wie im nächsten Jahr auch. So, und Riemann ist keiner, der sich, glaube ich nicht, wenn er dann wieder auf dem Platz steht, der sagt oder sich einfach so unterordnet. Da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, weil dafür ist er ja auch zu sehr Clublegende. Das kann man ja auch nachvollziehen. So. Also ich finde das nicht gut, wie man das so gemacht hat. Ich zweifle ehrlicherweise daran, dass das so funktioniert.
Ja, ja, ich sehe das komplett genauso. Also wenn man sagt, das Thema ist gegessen und dann steht er nicht im Kader, dann ist das klar, dass die Fans andere Dinge fordern. Also kurzum, ja. So muss man es ja sagen. Und Augsburg, na gut, das ist ja, glaube ich, in diesem Podcast dann auch irgendwie hinlänglich bekannt, spielt in Frankfurt, da werden ihnen mal die Grenzen aufgezeigt. Verdient.
schauen wir mal, sind wir gespannt. Union gegen Keverlusen, natürlich Leverkusen, ein 1-2, wichtiger Auswärtssieg. Wobei sich Bayer auch schon unter der Woche gegen Salzburg den Frust ein wenig von der Seele geschossen hat. Jetzt an der Alten Försterei war das ein bisschen ein Arbeitssieg und vielleicht mal ein Hinblick auf Union. Jetzt seit 6 Spielen sieglos. Wir haben ja schon mehrfach darüber gesprochen, dass die Offensive so ziemlich lahmt. Das war auch in diesem Spiel so. Müssen wir uns da Sorgen machen?
Ja, also es läuft halt nicht mehr so locker wie im letzten Jahr. Ich glaube, so kann man zusammenfassen, aber immerhin kommen sie jetzt wieder so langsam an den Punkt, dass man das Ding auch wieder rumreißt. Also, dass man halt nicht solche Harakiri-Spiele hat, dann wie gegen Frankfurt, wo man dann irgendwie auch so ein bisschen glücklich das Ding über die Zeit schaukelt. Und dann hat man solche Spiele wie, was letzte Woche, Heidenheim, die 2-0 führen in der Bayer-Arena, oder doch, ja, Heidenheim war es. Kiel war das mit davor, mit dem Unentschieden. Da hat es eben noch nicht funktioniert und jetzt kriegt man das irgendwie rumgerissen. Also, weiß ich nicht, welche Ambitionen. Es gibt ja so ein schönes Zitat von einem gewissen Podcaster, David Müller heißt der, glaube ich. Der hat letztes Jahr in einem Podcast zum Ende der Hinrunde gesagt, dass er nicht glaubt, dass Bayern 04 Leverkusen die deutsche Meisterschaft gewinnen wird. Und wenn doch, wird er die Meisterschale höchstpersönlich ans Bayerwerk tragen. Oh Gott, das Problem ist nur, dieser David Müller ist bis heute nicht mit der Meisterschale am Bayerwerk angekommen. Die Frage ist, wird das diese Saison noch passieren oder wann hat diese Person das noch vor? Weil ich glaube, dazu reicht die Leistung bisher noch nicht.
Ja, also sagen wir mal so, ich würde das jetzt aufs neue Jahr übertragen, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass es nicht passieren wird. Jetzt endgültig. Und falls doch, dann werden wir das Ding dann im nächsten Jahr auch wieder einspielen. Und Leverkusen ist leider bei mir nicht gerade ums Eck. Nein, also es war ja jetzt erstmal wieder wichtig, dass sie wieder so in einem Rhythmus reinkommen. Ne, das haben sie jetzt wieder geschafft. Wie gesagt, mit dem Sieg gegen Salzburg war auch absolut notwendig, aber war ein dankbarer Gegner. Und jetzt Union. Wir wissen alle, wie schwer sich die Mannschaften an der Alten Försterei tun. Also insofern 1-2. Und wie, fragt keiner mehr danach. Und jetzt voller Fokus morgen in München auf das DFB-Pokal. Achtelfinale, wo ich nicht hoffe, dass Leverkusen da allzu gut performen wird. Und wenn du ansonsten nichts weiter zu diesem Spiel hast, können wir nämlich dann auch zum Klassiker gehen. Ein Satz vielleicht noch. Oliver Runert hat ja jetzt gesagt, ist ja von seiner Sportdirektor-Position schon einen Schritt zurückgegangen, war ja jetzt Chef-Scout und jetzt kehrt er dem Fußball endgültig erstmal den Rücken und ist ab dem neuen Jahr Kandidat für das Bündnis Sarah Wagenknecht. Ich glaube in Berlin sogar für Bundestagswahl.
Spitzenkandidat fürs BSW in Berlin. Ich finde deine Formulierung erstmal endgültig sehr, sehr schön in Anbetracht der zu erwartenden Ergebnisse dort, glaube ich aber, dass das erstmal relativ lange dauern kann. Also das ist, da müssen wir uns jetzt nicht groß, lang, breit drüber unterhalten.
Ja, genau. Nee, also ich als Union-Fan würde ich mich auch gar nicht darüber freuen, wenn er wieder, wenn er wiederkommen würde, weil eine Person, die für eine Partei antritt, die tief im Rektum von Wladimir Putin steckt, kann ich nicht viel mit anfangen, aber das lassen wir jetzt mal. Wir gehen weiter zum Klassiker, denke ich mal.
Das Vorbereitungsspiel fürs Pokaltopspiel. So sieht es mal aus.
Ja, wobei Vorbereitungsspiel dann immer so komisch klingt. Aber ich glaube, Thomas Müller hat es perfekt zusammengefasst. Ein Unentschieden, was für beide absolut verdient ist am Ende des Tages. Die Bayern gehen wahrscheinlich ein bisschen lediert daraus. Harry Kane, Muskelfaserriss, wird auf jeden Fall jetzt das Leverkusen-Spiel pausieren müssen. Wahrscheinlich auch noch darüber hinaus. Möchte ich gar nicht so sehr vertiefen, sondern vielleicht mal über das Thema abpfeifen, wenn ein Spieler einen Ball ins Gesicht bekommt, reden. Also schöne Schiedsrichterentscheidung wieder, lieber David, freust dich drüber. Musialas Ausgleich in der 85. Minute ging ja ein Freistoß voraus von Leroy Sané. Und der Freistoß landete im Gesicht von Niklas Süle, der dann auf dem Boden liegen blieb. Die Bayern spielten aber weiter als Schiedsrichter unter Band oder stoppte das Spiel halt auch nicht. Und da kam Musiala dann frei zum Kopfball und zum 1:1. Normalerweise gilt ja bei sowas immer und gerade bei so Kopfgeschichten, ne, immer abpfeifen. In dem Falle, ich kann die Dortmunder irgendwie in ihren Ausführungen absolut verstehen, aber das Spiel ging so zügig weiter. Ich meine, Sanés Pass kam nach außen, Flanke, Reinkopf bei Tor. Also, dass man da nicht abpfeift. Ich kann beide Seiten verstehen, sagen wir es mal so.
Also, ich gucke mir gerade, während du redest, das Ganze in Dauerschleife an. Diese ganze Szenerie und versuche bei jedem Mal immer auf einen anderen Dortmunder zu achten. Natürlich reißen da 2-3 den Arm hoch. Natürlich bin ich eigentlich der Meinung, dass man sowas abpfeifen muss. Aber je öfter ich mir das angucke und zum Beispiel Sabitzers Raumaufteilung ansehe, weiß ich nicht, wer da wen decken sollte für die nachfolgende Reingabe des für den Kopfballversuch, der dann letztendlich zum Tor führt. Schwieriges Thema. Also, du kannst ja auch nicht sagen, wenn die richtig stehen würden, dann wäre es wieder okay gewesen, weil sie hätten ihn da verteidigen können. Also, es ist wieder...
Das ist wirklich so eine klassische Situation.
Du kannst es ja auch nicht definieren. Wie willst du das denn definieren?
Richtig, also, richtig.
Fängt hier der Kehlkopf an oder am Kinn oder muss das dann ab wann ist es im Brustbereich gefährlich? Also, ich weiß es nicht.
Also, das ist wirklich so ein klassisches Ding von, was willst du da machen? Du kannst es eigentlich nur verkehrt machen, weil wenn du die eine Seite, dann fühlt sich die andere Seite benachteiligt. Das ist halt so blöd, wenn sowas gerade in so einem Spiel passiert.
Situationen, die früh abgepfiffen werden, kennen sich die Bayern ja auch aus.
Ja, richtig, richtig. Da hätte ich mich auch drüber aufgeregt am Ende des Tages. Und ich hätte damit auch recht gehabt. Aber auf der anderen Seite kann ich die Dortmunder wiederum auch verstehen. Ist halt immer blöd, dass gerade in so einem Spiel dann immer so eine Situation überhaupt entstehen. Weißt du, es wäre einfach schön, so ein Klassiker, Endergebnis. Und dann sagst du, okay, war zumindest regeltechnisch alles sauber und hast dann nicht diese Diskussion, das wäre irgendwie ganz nett. Ansonsten zu diesem Spiel.
Sonst geht so ein Ding halt immer 3-3 aus. Also von daher bin ich eigentlich ganz fein damit. Beide sind ja auch mit der gelungenen Generalprobe reingegangen, haben ja in der Champions League ihre Aufgaben erfüllt. Und sonst, Dortmund zu Hause weiter Dortmund-like und auswärts eine ganz andere Mannschaft. Es ist jetzt nicht der 12. Heimsieg in Folge gewesen, wettbewerbsübergreifend, aber trotzdem einfach der Beweis, dass man ja noch prinzipiell es drauf hat, hochklassigen Fußball zu spielen, auch unter dem neuen Trainer Nuri Sahin.
Ja, da bin ich aber vor allem gespannt, ob sie das nächste Woche in Gladbach auch hinbekommen. Das ist ja die Gretchenfrage am Ende des Tages.
Genau so sieht's aus. Und dann kommt wieder mein Argument vom Beginn. Gladbach kann Fußball spielen und die können auch guten Fußball spielen. Und zwar meiner Meinung nach so guten, dass sie eine Borussia Dortmund-Mannschaft auswärts auf jeden Fall schlagen können.
Ja, definitiv. Du hast es ja schon gesagt, die Bayern, dieser Sieg gegen Paris war brutal wichtig. Und die Dortmunder haben auch gezeigt, ich meine, Zagreb auch unbequem da zu spielen. Und da haben sie es gezeigt, Mensch, es geht ja noch. War jetzt auch kein Superspiel am Ende des Tages. Fiel auch so unter die Kategorie Arbeitssieg, aber haben sie souverän gemacht. Da habe ich mir gedacht, Mensch, geht doch. So muss man das machen.
Also Wolf Fuß hat ja auch in der Übertragung des Topspiels gesagt, seit Bino Gittens das Bino abgelegt hat, läuft's. Ich erinnere mich noch, dass du hast, oh, was war das, Brest gegen Dortmund haben wir, glaube ich, mal zusammen geguckt, wo du da so ein bisschen Fokus drauf hattest und da war der auch erfolgreich.
Das war Brügge.
Brügge, sorry,
genau.
Ja genau.
Genau.
Der Mann zündet und da hat man noch eine offensive Variante vorne drin. Dann gibt es für bald noch gute Nachrichten aus Übersee, wenn dann der Ex-Kapitän noch Major League Soccer-Sieger wird. Also,
oh Gott.
Guck mal, dann ist es doch gar nicht so schlimm da vor der Gelbwand mit der Stimmung. Da kommt dann noch ein bisschen winken. Jürgen Klopper sagt, die Aufgabe in Leipzig ist mir zu schwer, ich komme doch zurück und dann sind die alle wieder glücklich.
Oh, das fand ich, ich glaube, das war vom ARD-Feldreporter, der dann, glaube ich, Marcel Schäfer irgendwie fragte, ob dann jetzt Jürgen Klopp dann früher kommen würde wegen der Leipzig-Krise oder irgendein Schwachsinn in der Hinsicht hat er gefragt, wo ich mir dachte, wirklich, also, naja, egal. Ja. Naja. Jeder darf Bayern sich Journalist nennen, das ist das große Problem.
Ja, Bayern gegen Heidenheim zu Hause, das wird aber, glaube ich, wieder für geordnete Verhältnisse sorgen und den Qualitätsunterschied zwischen Champions League und Conference League aufzeigen am kommenden Wochenende.
Aber ja, aber
auch
du,
da Pokal.
Du weißt, die Bayern-Heidenheim-Spiele, also insbesondere in München, die waren immer wild. Ne? Also das deswegen bin ich da vorsichtig. Ne? Wollen wir mal über Mainz gegen Hoffenheim sprechen? Das geht, glaube ich, sehr schnell. Allein schon an Johnny Burkhardt kann man das ganze Spielgeschehen im Prinzip abklappern. Mein Gott, wie geil ist der mittlerweile drauf. Und das ist so super, super toll. Die Hoffenheimer insgesamt komplett chancenlos, dass es 2-0 am Ende steht, ist eigentlich noch... Damit sind die Kraichgauer, sagen wir mal, gut bedient. Der FSV ist seit 5 Spielen mittlerweile ungeschlagen. Und bei den Hoffenheimer stellt sich bei mir so ein bisschen die Frage, haben ja auch einen neuen Trainer. Ist das schon ein Flop? Unter der Woche auch in Braga relativ klar verloren.
Das war so desaströs. Also dieses Braga-Spiel war wirklich ein Skandal. Also was sie da an Nichtleistung gezeigt haben, hat wirklich an das erinnert, was Leipzig gegen Wolfsburg gemacht hat. Die lagen ja auch extrem früh hinten da im Felsendom von Braga. Dieses Ding da mit einer Felsenseite, andere Kopfseite, gar keine Tribünen und dann zwei Dinger da, wo die EM gespielt haben. Gegen Leipzig war das natürlich auch irgendwie so ein bisschen Ping-Pong-mäßig in der letzten Woche. Aber was in Hoffenheim passiert ist, also weiß ich nicht. Das ist so ein bisschen eigentlich 1:1 Copy-Paste, was in Wolfsburg passiert, nur dass die Lösung, wie man die individuelle Qualität des Kaders in mannschaftliche Stärke ummünzt, da irgendwie noch nicht angekommen ist. Also was hat mir zum Beispiel ein Alexander Prass bei der EM für Österreich für Spaß gemacht da als linker Schienenspieler und dann habe ich ihn jetzt in den letzten Wochen ab und an mal gesehen, also da kommt irgendwie nicht seine Reingaben an und ja, weiß ich nicht. Also Logic ist natürlich andere Qualität, auf der anderen Seite freut es mich total für die Mainzer, dass da unter dem verrückten Rotzbengel Henriksen die Leistung mal konstant hingebracht wird, seit man zu Hause Dortmund geschlagen hat. Das war jetzt hier der dritte Bundesliga-Erfolg in Serie. Das ist doch wirklich ein Ding, wo man mal das Stadion vollkriegen kann, was in dem Bundesliga-Standort vielleicht auch gar kein so schlechtes Mittel der Wahl ist. In Hoffenheim wollen wir das natürlich noch nicht, dass das Stadion voll ist, denn wir beide wollen uns ja das Tottenham-Spiel da angucken.
Ja, mal gucken, mit welcher C-Jugend dann Tottenham da anrückt. Wobei, wenn sie
so
weiter spielen,
bis zur Halbzeit noch Tickets kaufen. Das finde ich das Schönste an dem Vorverkauf in Hoffenheim.
Aber mal gucken, mit welcher C-Jugend die da anrollen. Wobei, wenn sie dann noch gar nicht fix qualifiziert sind, Tottenham tut ja aktuell alles dafür, bis zum Schluss spannend zu machen.
Ja.
Liebe gehen raus an Mats Hummels, der in 90 plus Sticks als Innenverteidiger da einschiebt wie ein Stürmer. Da vollkommen, naja.
Das wissen wir doch seit 10 Jahren, dass der Mann das hinkriegt. Ja gut, zu Johnny Burkhardt vielleicht noch ein Wort. Rein hessisch
genau,
für Florian
gerne.
Würz. Also ich finde, dass der so nach seiner schweren Verletzung, es ist ja einfach schon irgendwie vergleichbar, finde ich, zu der Geschichte von Florian Würz, weil das war ja auch als die Top-Lösung für die aufstrebende Jugend in der Nationalmannschaft, war er mit auf jeden Fall in der Riege drin, hat ja zudem auch jetzt erfolgreich dann sein Nationalmannschaftsdebüt feiern können. Natürlich ein bisschen auf niedrigerem Niveau, finde ich, aber der hat mir schon vor 2 oder 3 Jahren hat die Arminia in Mainz Pokal, auch Achtelfinale, glaube ich, gespielt. Da war er auch, das war noch vor seiner Verletzung. Total cooler Typ. Und da bin ich gespannt, wie es bei dem persönlich weitergeht, ob die den erhalten können. Was für den Standort wichtig ist, mal gucken, wie die Saison weiterläuft. Vielleicht ist da Mission Europa möglich, obwohl man das da bestimmt noch nicht hören will. aber finde ich gut. Und das eben schon angesprochene Spiel nächste Woche finde ich sehr, sehr spannend. Mainz gegen Wolfsburg. Das ist ja dann so ein bisschen die Frage, wer da das aktuelle Formhoch so ein bisschen in eine Serie umwandeln kann. Das könnte durchaus interessant werden.
Ja, definitiv. Aber vor allem, ich glaube, für Burkhardt ist in erster Linie erstmal wichtig, jetzt gesund zu bleiben und dann...
Bleiben, ja, richtig.
Schließen wir mal den Spieltag noch ab mit Heidenheim gegen Frankfurt. Und da gab es für die Heidenheimer mal richtig eine Links-Rechts, gerade nach dieser Woche, wo man sich ja gegen Chelsea wirklich sehr, sehr teuer verkauft hat. Norm teuer kauft. So, ja, war so schade, dass man da am Ende des Tages dann doch dem Favoriten sich geschlagen geben musste. Und dann kam die Frankfurter Eintracht, die ihre Pflichtaufgabe in Mütchenland erfolgreich bestritten haben, ein 1-2. Und dann bekommt man da noch ein 0-4-Einlauf. Das ist nicht sonderlich angenehm. Die letzten 4 Spiele allesamt verloren. Und damit ist man jetzt, wenn ich das richtig im Kopf habe, sogar in der Bundesliga auf dem Relegationsplatz angekommen.
Ja, absolut richtig. Die Bayern sind jetzt nur noch 4 Punkte von den Frankfurtern weg. Die schaffen so ein bisschen jetzt ein Polster aufzubauen auf Leverkusen. 3 Punkte Vorsprung. Ich habe mir beide Spiele 90 Minuten angeguckt. Muss sagen, unter der Woche, finde ich, war es relativ deckungsgleich zu dem, was man gegen Riga und gegen Prag in der Europa League gezeigt hat, wo man ja tatsächlich relativ lange gebraucht hat, um diese knappen 1-0 Arbeitssiege irgendwie über die Zeit zu bringen. Das war im Topspiel gegen Bremen ja auch so. Und so langsam lernst die Eintracht dann den ersten Treffer ein bisschen früher zu setzen, um sich vermeintlich Sicherheit zu nehmen, ergeben. Aber dann funktioniert es meistens nicht, irgendwie noch einen draufzusetzen oder den Gegner irgendwie dann doch so ein bisschen kommen zu lassen. Also ich finde es schon erstaunlich, wie die Eintracht das dann aber trotzdem immer wieder über die Zeit bringt. Weil in den letzten Jahren wäre sowas nicht gut gegangen. Beispiel Sanji Loas, Beispiel PAOK Saloniki, Beispiel... Nehmt die komplette letzte Conference-League-Saison. Aberdeen erinnere ich mich, glaube ich, noch an so eine grottenschlechte 0-2-Niederlage. All diese Spiele gewinnt die Eintracht im Moment, weil sie eben zum einen, das muss man im Vergleich zum Beispiel Leipzig auch noch sagen, gerade bis auf Amenda wirklich komplett aus den Vollen schöpfen können. Die haben diese Dreifachbelastung und dann macht Nathaniel Brown auf der Ostalb 3 Vorlagen. Dann kann Can Usun eingewechselt werden. Du hast trotzdem die Möglichkeit, Mamouche oder Ekitike manchmal sogar beide starten zu lassen. Gut, Matanovic, der zündet in der Nationalmannschaft noch besser als im Verein, aber du hast wirklich überall Backups auf den Positionen. Christensen ist jetzt zurück, der, finde ich, total gut spielen kann. Theater ist super hinten links. Trapp ist in guter Form. Also auf der 6 kannst du tauschen. Also ich sehe da im Moment keine Schwachstellen. Und dann hast du natürlich auch einen vorne drin, der aus jeder Position versucht zu schießen. Also was Omar Mamouche gerade an allein schon Abschlusspositionen oder was Omar Mamouche gerade an Positionen für sich selbst als Abschlussposition kategorisiert. Da fangen andere erst an, ins Dribbling zu gehen. Da hat er den Schuss schon abgesetzt. Und so ist es dann eben, dass ein Stürmer von Eintracht Frankfurt, der sich in eine lange Ahnengalerie von erfolgreichen SGE-Stürmern einreiht, nach 12 Saisonspielen 13 Tore auf dem Konto hat. Und dann kann vieles passieren in diesem Jahr.
Ja, man merkt regelrecht deine Leidenschaft für die Frankfurter Eintracht. Sie kommt hier so richtig schön durch das Video
hindurch. Ich guck's mir irgendwie gerade halt viel an, so aus Gründen. Deswegen.
Aber es macht ja auch im Vergleich zum letzten Jahr, es macht ja auch Spaß, sich das anzugucken. Insbesondere in Bezug auf Mamouche, da wird Liverpool in Frankfurt eine richtig fette Offerte hinlegen müssen für den. Wenn dann Mo Salah abdankt, dann kommt der nächste ägyptische Gott.
Also, ja, man muss aber auch dazu sagen, also ich will jetzt nicht hier so sagen, dass die Heidenheimer komplett überrollt worden sind. Also das hätte auch total anders ausgehen können. Ne? Das ist das, was ich meinte. Die Eintracht spielt ja nie von Anfang an dominant. Natürlich mit 4 Spielanteilen, aber die Eintracht kann hier locker früh in der 11., 12. Minute durch Kaufmann in Rückstand geraten und dann wird das schon eine ganz andere Geschichte. Also da ist eben dann Kevin Trapp in Topform wichtig. Und kurz vor Schluss, also ich habe ja gestern jetzt die ganzen Chancen rausgeschrieben, hier Schimmer, Bräunig, dann nochmal der Lattenkracher später, also es gab schon noch Gelegenheiten, dass Heidenheim ja auch 1-2-3 Tore machen kann. Das 4-0 natürlich einfach auch Zeugnis der Frankfurter Effizienz im Moment, weil wenn Ekitike dann noch kommt, dann muss er auch noch ein Tor machen.
Ja klar, ohne geht natürlich nicht.
Aber 7 Pflichtspielsiege in Folge.
Dann würde ich aber zu dem Spiel gar nichts weiter sagen wollen, weil du hast es super zusammengefasst. Und hoffen wir mal, dass vielleicht auf dem Schlossberg, auf der Ostalb, dann kurz vor Weihnachten sie sich punktemäßig doch noch ein paar Geschenke machen. Ich weiß gar nicht, wer sind jetzt noch die Gegner?
Hast du das noch? Na gut, jetzt spielt man erstmal in München. Das ist natürlich schon bitter. Man hat ja, wie gesagt, jetzt diese 4 Niederlagen hintereinander. Das ist schon wirklich übel. In der Bundesliga hat man zuletzt gewonnen, ich glaube Ende September, genau, auswärts in Mainz, das letzte Mal zu Hause gewonnen, 4-0 gegen Augsburg am 1. September in der Bundesliga. Das dauert schon wirklich eine ganze Weile an. Conference League hat man jetzt noch Başakşehir hier auswärts, St. Gallen zu Hause und dann muss man zu Hause gegen Stuttgart ran und hat noch Bochum auswärts. Wir haben es vorhin angesprochen, also Bochum sollte safe sein. Gegen Stuttgart und gegen Bayern jetzt zu spielen, ach, ich glaube nicht, dass man sich da vor Weihnachten groß unten rausschlagen kann.
Ja, unangenehm.
Leider.
Ja, aber wer weiß, wenn jemand zaubern kann, dann ist es Frank Schmidt. So, aber ich hoffe dann nicht in München. Ich bitte drum.
Natürlich nicht.
Dass wir dann wieder in 2 Wochen wieder darüber reden müssen. Gut, dann haben wir den Bundesligaspieltag soweit durchgesprochen. Wir atmen einmal tief durch. Und dann kommt das Beste überhaupt an diesem Podcast, nämlich die Ist-noch-was-Kategorie. Bis gleich. Und wir beginnen mit unserer Nationalmannschaft. Ja, es ist schon ein bisschen her, aber wir wollen jetzt zum Jahresende nochmal ein kleines Fazit ziehen. Wir hatten ja diesen 7-0-Sieg gegen Bosnien-Herzegowina zum Abschluss dieses 1-1 gegen Ungarn. Ja, das Thema Handelfmeter lässt uns nicht los, aber darüber werden wir jetzt nicht sprechen und halten einfach nur fest, dass die Schiedsrichter in diesem Jahr sehr viel gegen die deutsche Nationalmannschaft hatten. Und aber insgesamt die Bilanz doch sehr, sehr gut ausfällt. Aus meiner Sicht 10 Siege, 10 Unentschieden, 1 Niederlage und gegen wen die war, wissen wir, glaube ich, alle noch schmerzlich. David, wie geht es dir? Ich konnte ja vor der Länderspielpause den Kollegen Nico Mannstein nicht ganz von der Nationalmannschaft überzeugen.
Ja, schwierig bei ihm, das gebe ich zu. Ja.
Wie ist es jetzt bei dir, wenn du so auf das Jahr zurückguckst und jetzt gerade auch auf die letzten 2 Spiele? Gruppensieger in der Nations League gewonnen. Übrigens, da wartet jetzt im Viertelfinale im März Italien.
In unserer EM-Rückschau mit On the Pitch und Football's Coming Home habe ich gesagt, es hat sich was gedreht. Und wir können, glaube ich, nach 2024 bilanzieren. Es wird sich auch weiter drehen. Also Julian Nagelsmann und Sandro Wagner haben zusammen mit dieser jungen Garde, die sie zusammengeschweißt haben, nachdem man letztes Jahr ja doch ambitioniert im Herbst dann irgendwie den Turnaround da in Angriff genommen hat, wirklich was auf die Beine gestellt, was langfristigen Erfolg haben kann. Ich gucke mir gerade nochmal die Ergebnisse aus dem Frühjahr an. Also ich habe mir damals über 90 Minuten in Nürnberg dieses Deutschland-Ukraine-Spiel angeguckt. Da dachte ich,
es war nicht also, so vergnügungssteuerpflichtig.
Ich genau, mich. Also da dachte ich, okay, Vorrunde kommen wir irgendwie durch, aber dass es dann wirklich auch Feuerwerk-Fußball werden kann, das habe ich so nicht erwartet. Da wurden wir gegen Schottland bei der EM eines Besseren belehrt. Da müssen wir jetzt nicht die ganze EM nachkauen. Du hast die Handelfmeter-Szene bereits angesprochen. Also wir hatten auf jeden Fall das Zeug, eine gute Rolle im Kampf um den Titel im eigenen Land zu spielen. Und danach ging es ja auf jeden Fall auch weiter. Natürlich gegen die Niederlande einmal unentschieden gespielt, jetzt gegen Ungarn auch, mein Gott. Aber es funktioniert einfach wieder, klar. Keine Niederlagen sonst weiterhin, außer das Spanien-Spiel. Ich bin gespannt, wie es dann im Frühjahr gegen Italien aussieht, ob man die Nations League auch dann erfolgreich zu Ende bringen kann. Und personell, Umbruch geglückt, würde ich jetzt einfach mal so formulieren. Man hat mit Pascal Groß, glaube ich, eine richtig gute Entdeckung gehabt, die man vielleicht nochmal herausheben muss, weil er so ein bisschen ja zwischen den Generationen steht, wenn man das so sagen kann. Die Torhüterposition wird nochmal spannend, wobei ich da keine neutrale Beurteilung, glaube ich, zwischen Testegen und zwischen Nübel fällen kann. Der richtige Reservekeeper wurde schon mal renominiert, auch wenn er keinen Einsatz bekommen hat, Zwinker. Ja, also macht Spaß und es hätte deutlich schlimmer ausgehen können in diesem Jahr. Die Frage ist nur, wie lange die Nagelsmann-Truppe noch beisammen bleibt, wenn ich mir die ganzen Trainerdiskussionen und das Ins-Spiel-Bringen von Sandro Wagner noch vor Augen führe.
Ja, darüber haben wir ja auch schon mehrfach gesprochen. Und aber Sandro Wagner, zum Glück, nach Hoffenheim ist er jetzt auf jeden Fall nicht gegangen. Obwohl, mal gucken, wie lange Ilze es da aushält. Aber ich hoffe mal, dass es zumindest jetzt bis zur WM noch halten wird. Und ich meine, Nagelsmann hat ja gesagt, sie wollen Weltmeister werden. Vielleicht ist das für Sandro Wagner auch nochmal spannend, zumindest jetzt die 2 Jahre nochmal abzuwarten und vielleicht seine Co-Trainer-Karriere bei der deutschen Nationalmannschaft nochmal zu vergolden. Kann ja mal bei Hansi Flick anrufen, bei ihm war das ja ähnlich. Also insofern kann man da ja auch als Co-Trainer auf sehr viele Sachen Einfluss nehmen. Vielleicht ein Wort noch von mir zur Nationalmannschaft. Hat mir wieder Spaß gemacht in diesem Jahr nach sehr, sehr langer Zeit. Man ist noch auf einem Weg, das ist vollkommen klar. Aber ich sage auch mal so, auch bei jetzt so ein Ergebnis wie gegen Ungarn, man muss ja auch dazu sagen, in Ungarn ist es unbequem zu spielen. Viele Spieler waren ja auch gar nicht mit dabei. Ne? Also man muss das immer alles in Klammern setzen. Auch die Spiele, die jetzt hinten raus jetzt nicht mit einem Sieg enden, was ja wirklich die wenigsten waren, macht es einfach wieder Spaß, der Truppe zuzugucken. Es klappt nicht alles perfekt, das hat auch niemand erwartet, aber das ist eine super Grundlage. Und wo ich hoffe, dass das im neuen Jahr genauso weitergehen wird. Und wer aber richtig feiern konnte, habe ich ja vorhin schon mal angeteasert, war San Marino.
Natürlich. Ja, warte mal.
Ja?
Noch eine Sache dazu. Zum einen 10 Gegentore in 15 Länderspielen dieses Jahr und zum anderen zurück in den Top 10 der Weltrangliste. Seit 6 Jahren das erste Mal wieder.
Ja, wobei du weißt, was ich von dieser
die Lieblingsweltrangliste. Ja, wenn bei dir schon immer groß über die Awards mit Weltfußballer und so diskutiert wird, darf ich auch mal was Unbeliebtes.
Wann haben wir das denn in diesem Jahr gemacht? Die Ballon d'Or war haben wir komplett außen vor gelassen.
Ja, aber da regt ihr euch doch außerhalb immer drüber auf.
Ja, aber es macht ja auch Spaß.
Oh, nee, also. Naja, gut. So, wir feiern jetzt die wirklich wichtigen Nationen.
Ja, San Marino. Und da muss man ja wirklich sagen, ja, wir finden die Nations League alle nicht so geil. Obwohl, jetzt finden wir sie geil, weil wir gut sind. Aber gerade für diese Nation ist es einfach geil. Und dass man da aufsteigen kann, ja, jetzt werden zukünftig die Gegner wahrscheinlich irgendwie Estland, Armenien so sein. Jetzt auch nicht so der Knaller. Aber es ist trotzdem schön, 3-1 in Liechtenstein gewonnen und damit den Aufstieg in der Dreiergruppe mit Liechtenstein und Gibraltar perfekt gemacht. Und es ist auch immer wieder schön, wie der Ex-Account von San Marino ausrastet, wenn man nur ein Tor erzielt. Aber wenn man dann noch gewinnt, also dann ist ja wirklich Jahrmarkt.
Ja, absolut. Das ist eine richtig coole Geschichte. Ich sage ja immer, einer musste ja aus dieser Gruppe aufsteigen. Gut, das wäre bei allen irgendwie richtig eine Sensation gewesen, wobei es beim Weltranglisten letzten San Marino natürlich auch nochmal eine besondere Geschichte ist, weil man eben ja irgendwie erst in den letzten Monaten das Tore schießen und das Gewinnen gelernt hat. Nun ja quasi gefühlt das erste Mal überhaupt auswärts gewonnen. Es ist der erste Auswärtssieg der Historie, genau. Und dazu auch der höchste Sieg dieser Nationalmannschaft ever. Ich bin sehr gespannt, wie es nächstes Jahr gegen die dann doch etwas nominell größeren Gegner geht. Also Kosovo, Zypern, Litauen, ich weiß nicht, in welche Gruppe die kommen, Armenien, Färöer, Lettland. Also sie werden einfach mal ein paar andere Länder kennenlernen. Aber ja, gut. Ich erinnere mich noch an ein EM-Quali-Spiel 2006 im Herbst. Da hat Deutschland gegen San Marino 13-0 gewonnen. Ich glaube, solche Ergebnisse würden wir heute nicht mehr zwingend zustande bringen.
Na, obwohl, wir können ja mal abwarten. Ich glaube, jetzt am Freitag ist nämlich die Auslosung für die WM-Qualifikation. Also insofern müssen wir mal abwarten, was auch da zustande kommt.
Nach Ceravalle geschickt werden.
Da würde ich sogar hinreisen. San Marino ist doch bestimmt auch schönes Wetter. Meistens zumindest. So, und von San Marino zum HSV. Wir haben ja, das Schöne ist, wir müssen nicht alles nochmal auseinandernehmen, weil ich würde euch da einfach mal die On the Pitch, der Sportpodcast-Folge Nummer, was war das letzte Woche, wo ich zu Gast war?
252.
Genau, da haben wir relativ ausführlich, sage ich mal, über den HSV gesprochen. Aber um euch trotzdem mal kurz abzuholen, ihr werdet es mitbekommen haben, dass der HSV sich von Stefan Baumgart getrennt hat und dass man jetzt auf der Suche ist nach einem neuen Trainer. Wir haben ja schon, wie gesagt, letzte Woche drüber gesprochen, wer es potenziell sein könnte. Bruno Labbadia scheint jetzt wirklich in einer engeren Auswahl zu sein. Ich möchte nichts gegen Bruno Labbadia sagen.
Zum dritten Mal.
Ich halte ihn für einen guten Trainer, aber für mich ist das so, das ist so wie Dieter Hecking, Markus Gisdol, Taifun Korkut. Also nicht von der Qualität her, um Gottes Willen, versteht mich nicht falsch. Aber Weißt du, die holt man sich, wenn man wirklich keine Ahnung hat, wen man eigentlich sonst noch holen soll. Ich meine, gut, wir werden gleich zu Schalke
Frank
kommen.
Frank Kramer hat ja Gott sei Dank gerade einen Job.
Frank Kramer wäre auch so ein Kandidat. Ich meine, gut, jetzt kann man sagen, ja, Schalke holt dann die ganze Zeit irgendwelche unbekannten Holländer. Aber, und es klappt auch nicht gut. Aber ja, ist das jetzt, also ist das was für die Zukunft oder ist das dann auch wieder so, ja gut, wir versuchen jetzt irgendwie den Aufstieg da jetzt mit ihm dahin zu hunzen und also davon mal abgesehen, Stuttgart war Labbadia nicht sonderlich erfolgreich. War nicht immer seine Schuld, aber ich will es nochmal gesagt haben.
Ja, also mir fehlt die Alternative, ne? Also bin ich auch relativ ahnungslos.
Tim Walter ist jetzt bei Hall rausgeflogen, ne? Also wäre wieder frei.
Ja, aber kommt er zurück? Weiß ich ja nicht.
Ja, nein, aber...
Ich mache mir eher über Schalke Gedanken. Ich glaube, das ist jetzt erstmal wichtiger.
Okay, dann wollen wir über Schalke reden?
Wir wollen über Schalke reden und dann mache ich auch noch ein Bild von dir, weil das ist ja auch Tradition bei uns, dass wir natürlich auch Biwil nicht vergessen, wenn wir hier am Start sind.
ach ist gerade Biwil. Hä? Ich habe gar keine Nachricht gekriegt. Ja, mach mal. Das ist merkwürdig. Aha, so, jetzt ist bei mir Biwil.
Wir überbrücken die Zeit und dann kann ich euch ja meine Gedanken zu Schalke sagen, weil es ja, ist gerne. Ja wirklich besonders, ihr kennt ja Benny und uns und mich und so ja schon irgendwie über die letzten Jahre so ein bisschen. Und diese Geschichte bahnt sich ja tatsächlich wirklich an. Also als Arminia-Fan darf man ja nie mit einem Aufstieg rechnen. Und falls es jetzt wirklich dazu kommen sollte, ich meine, es sind 14 Spieltage in Liga 2 hinter uns gebracht, dass es am Ende dieser Saison dazu kommt, dass Arminia Bielefeld in einer Relegation gegen den FC Schalke 04 und selbst mein Vater befürchtet das schon und wenn selbst meine Familie schon dieses Ereignis beschreit, dann muss das ja irgendwie eine weiß ich nicht, eine stichhaltige Realitätsvermutung sein in der Zukunft. Also, was würde denn, also es gibt ja keinen Hebel, den die DFL ziehen kann, wie in der Formel 1, dass Ferrari aus Traditionsgründen noch Zusatzgeld bekommt. Das ist ja in der Formel 1 wirklich so. Ferrari bekommt ja einfach nur Geld dafür, dass sie schon immer dabei sind. Das gibt's ja in der DFL logischerweise nicht. Wie zur Hölle soll es denn funktionieren, wenn Schalke 16. wird, die Relegation gegen, keine Ahnung wen, Dresden, Bielefeld, sonst was oder direkt absteigt? Was würde konkret passieren mit diesem Verein? Also das ist fast so unvorstellbar wie Bundesliga-Konferenz bei The Zone für mich.
Schön, wie du jetzt diese News vom Wochenende jetzt hier noch mit eingestreut hast. Also grundsätzlich das mit der The Zone-Konferenz, da gebe ich dir im ersten Schritt schon mal recht. Für mich ist das auch sehr schwer vorstellbar. Kommen wir wieder zum eigentlichen Thema zurück. Es sagt ja eigentlich schon alles aus, dass wir gefühlt jetzt seit 3 Folgen und dieser Podcast erscheint alle 2 Wochen, aber dass wir jetzt in den letzten 3 Wochen konstant immer über Schalke gesprochen haben, weil irgendetwas wieder kam. Und ich meine, du hast jetzt die sportliche Situation beschrieben, aber wir hatten jetzt zuletzt eine Mitgliederversammlung, wo den Mitgliedern erzählt wurde, dass Schalke auf einem Schuldenberg von 163 Millionen Euro sitzt und dass die Fans... Und dass die Fans für 250 Euro Gut- und Wertscheine lösen sollen, die sie nach 5 Jahren zurückbekommen sollen. Ohne Zinsen.
Ja, und vor allem rechne mal zusammen, wie viel Geld da noch fehlt. Also dazu, da kann
das
ich
das wären
die,
dann jetzt 50, ich glaube, bei der Glanzparade haben sie Glanzparade. Das zusammengerechnet. Ja, genau. Also, 50 Millionen waren das, glaube ich, die
und
sie
vorne
dann generieren
nicht auf. Es ist nur noch zum Kopfschütteln. Also, ich sage ja immer, uns Arminen geht's ja auch scheiße, aber wenn ich mir das blau-weiße Desaster da angucke, das ist ja irgendwie so eine NRW-Krankheit. Also wenn ich mir jetzt, mir wurde jetzt so random so ein Reel aus Duisburg zugespielt, wo irgendwie 17.000 Leute zum Regionalligaspiel kommen und irgendwie Aachen in Blau nachmachen, nur vielleicht politisch etwas normaler. Ich habe echt keine Worte. Und dann stellt sich ja Dirk Große-Schlamann da jede Woche hin und sagt, es funktioniert nicht. Es ist nichts Haltbares zu sehen, was diesen Verein nach vorne bringt. Guain Lasme wird auch nicht alleine machen.
Ja. Und dann hast du jetzt noch die schöne Thematik mit Ralf Fährmann, wo der Verein dann in aller Öffentlichkeit sagt, auch wenn sich Fährmann nach eigener Aussage weiterhin für den Besttorhüter auf Schalke hält, wird er kein Spiel mehr
kann er mit Riemann
für
tauschen. Dann wird Riemann Schalke-Torwart und Fährmann wird Stammkeeper in Bochum. Probiert das doch mal aus zum Winter.
Boah. Also ob das weniger Konfliktpotenzial hat. Also, weißt du, es ist wirklich, und ich glaube, Benny möchte und jeder andere Schalker, der uns zuhört, die möchten gar nicht unser Mitleid haben. Aber trotzdem möchte man es ihnen geben, weil man sich nicht da hineinversetzen kann, wie sich jeder Schalker da jedes Wochenende aufs Neue, wie die sich da fühlen. Das kann man überhaupt nicht nachempfinden, weil das so bekloppt ist, was da abgeht.
Das hilft ja nicht, ne?
Ja. Ja.
Auch wenn sich Ralf Fährmann nach eigener Aussage weiterhin für den besten Torhüter auf Schalke hält, wird er kein Spiel mehr für Königsblau bestreiten. Das klingt ähnlich wie in Bochum, nicht nach Ende des Konflikts.
Ja, aber wer steht denn da auch für Schalke? Ich hab auch mehrfach in letzter Zeit Ben Manga kritisiert. Den siehst du nicht. Wer ist denn überhaupt noch verantwortlich für irgendwas? Du siehst doch da niemand mehr. Es stellt sich ja auch keiner. Das ist einfach, also, dass die Mitglieder auf der Versammlung, obwohl, da ging es schon ein bisschen her, aber dass da überhaupt noch Mitglieder gekommen sind und dass die nicht, also wäre ich Schalker, ich wäre bei jeder Aussage dieses Vorstands, ich wäre aggressiv geworden.
Ja, ja klar, du kannst ja dann irgendwie auch echt nichts mehr machen. Also ich habe da irgendwie immer noch, und das wird ja irgendwie, prägt sich ja lang nachhaltig irgendwie ein, die Tränen von Gerald Asamoah als Schalke in Bielefeld ja damals aus der Bundesliga abgestiegen ist. Diese Tränen sind ja bis heute nicht zu trocknen, weil keine Perspektive da ist, irgendwie wieder, und sei es gegen Arminia Bielefeld, den Erstligisten, den keiner braucht im Zweifel, wieder in diese, jetzt hätte ich fast Königsklasse gesagt, auch das ist noch nicht so lange her, zurückzukehren. Das, also immer wenn ich an den Schalke-Niedergang denke, muss ich an den Wiederaufstieg gegen Pauli denken, wo Benny uns ja beiden immer noch im Ohr liegt, weil das ja so mit das krasseste Stadionerlebnis für ihn gewesen ist. Ich glaube, der hätte einen deutschen EM-Sieg im Stadion sehen können und das wäre irgendwie gerade mal so auf dem gleichen Level gewesen wie diese Rückkehr, ja, in die Bundesliga damals. Aber für mich ist es auf der anderen Seite, sind die Tränen in Bielefeld von Asamoah, wie die aus der Bundesliga aussteigen und dann jetzt diese Finanzgeschichte setzt dem Ganzen noch den Deckel auf. Und dann plus die Nebenkriegsschauplätze. Also, ich habe da keine Worte für.
Und da haben wir noch nicht mal über Karel Geratz gesprochen, was er so in einem Interview alles erzählt hat von gewissen vertraulichen Gesprächen, die er mit Mitarbeitern, Spieler etc. geführt hat. Und prompt eine Viertelstunde später standen die auf irgendeiner Plattform im Internet. Also davon jetzt mal ganz abgesehen. Ja. Und aber auch sportlich, und dann gehen wir auch weiter, sportlich, ich meine, du hast letzte Woche das Spiel gegen Regensburg gewonnen, was so brutal wichtig war, also ein direktes Duell, und du nimmst daraus nichts mit, überhaupt nichts. Eine Woche später verlierst du dann relativ klar dann gegen Kaiserslautern daheim. Das heißt, du hast mal einen sportlichen Lichtblick, aber du kriegst das nicht transportiert. Und das verstehe ich einfach nicht. Und das ist wiederum dann die Aufgabe des Trainers. Natürlich auch.
Ja. Ja. Was bleibt uns vielleicht der Blick aufs Programm in diesem Jahr, um das Thema abzuschließen? Schalke,
ja, sag gerne mal.
Ende mit der Niederlage zu Hause gegen Kaiserslautern 0-3. Und dann ist man jetzt zu Gast am Freitagabend beim Tabellenführer, der sich abgesetzt hat, Paderborn. Keine leichte Aufgabe in der aktuellen Form. Und ich sage mal so, zu Hause gegen Düsseldorf ist immer brisant. Fortuna auch nicht schlecht drauf, ein bisschen federn lassen, aber sicherlich kein leichter Gegner. Und dann, ich meine, in Elversberg hat der HSV verloren, in Elversberg haben viele andere verloren. Die stehen jetzt in Anführungszeichen, ich sag mal, glaube ich, nur noch auf Platz 6. Aber das sind auch drei verdammt schwierige Spiele. Nach der Weihnachtspause geht es gegen Braunschweig weiter, die ja unter Scherning jetzt doch irgendwie zumindest versuchen, und das ist ja ein direktes Nachbarschaftsduell aktuell, den Sprung da unten rauszuschaffen. Es wird die nächsten 4, 5, 6 Wochen nicht besser.
Nee. Und wer weiß, wenn die drei Spieler jetzt auch noch in die Binsen gehen, ob sie dann nicht gleich mit dem nächsten Trainer in die Ecke kommen. Ja. Und dann werden wir auch wieder über den diskutieren.
Das wird nicht helfen, genau. Ja, also ja. Wir drücken die Daumen. Niemand will, dass Schalke stirbt.
Nein. Niemand.
Nicht mal die Dortmunder. Selbst Nobby Dicker kriegt ja schon Tränen in den Augen, wenn er sagt, ja, ich will bald wieder ein Derby haben, weil es einfach nur traurig ist, dass es nicht mehr so ist.
Ja, aber Dortmund wird leider nicht von alleine absteigen, befürchte ich mal. Denke ich mal.
Das sagt der Bayern.
Wobei auch, Ja, wobei ich auch fairerweise, also Dortmund in der Bundesliga würde mir auch fehlen. Muss ich auch ehrlich sagen. Ja. Also das möchte ich auch nicht. So, wollen wir noch einmal über Pep Guardiola sprechen?
Gerne.
Zum Abschluss, wir schauen nochmal über in die Premier League. Da gab es ja so ein Spiel, nämlich Liverpool und Manchester City. Und es bleibt dabei, dass City einfach auf keinen grünen Zweig kommt. Und wer weiß, ob Pep Guardiola mittlerweile seine Vertragsverlängerung schon ein wenig bereut. Liverpool relativ souverän mit 2-0 gewonnen. Ich glaube, wir haben ja schon mehrfach gesagt, was Arne Slot mit dem FC Liverpool macht. Das ist Wahnsinn, Wahnsinn, diese Konstanz. Und es ist jetzt nicht dieser Yippie-Yay-Fußball wie unter Jürgen Klopp, sondern er ist solide und es steht auf einer festen Basis und es ist absolut beeindruckend. Ja gut, und dann kommt ein Manchester City daher, die momentan ihre Basis ein wenig suchen, natürlich auch viele Verletzte haben. Was sind die Gründe bei Man City? Jetzt auch unter der Woche 3-0 gegen Feyenoord geführt und das noch aus der Hand gegeben zu Hause. Also das ist doch kompletter Wahnsinn. Kann man da sagen, es ist nur dieser Verletzungspech, was man hat? Oder ist es das, wo ich mir immer denke, dass bei City jetzt eine neue Ära ran muss? So unter Motto, Kevin De Bruyne ist für mich das allerbeste Beispiel, der für mich, ich finde, das kann man an der belgischen Nationalmannschaft sehr gut festmachen, der nicht mehr das kann wie vor 2 Jahren. Und wo es Zeit wird, da in gewisser Hinsicht einen Wechsel einzuleiten.
Ja, plus Rodri, ne? Ja, genau. Also der fällt weg.
Ja, genau.
Liverpool auf der anderen Seite muss man sich auch mal vor Augen führen. Die haben in dieser Saison ein Spiel verloren. Das am 4. Spieltag gegen Nottingham. Ansonsten haben die gefühlt alles gewonnen. Und Manchester City jetzt, wie gesagt, nochmal, um mit den Fakten vielleicht einzusteigen, mit 7 Nicht-Siegen in Folge. Also angefangen natürlich gegen dein Tottenham Ende Oktober im League Cup. Klammer auf, wie verfolgt man das eigentlich gerade? Weil in Deutschland nicht mehr zu sehen.
Der League Cup?
Ja. Wie guckst du das denn? Hast du das einfach nur im Ticker so gelesen?
Blieb ja nichts anderes übrig. Ja, gar nicht.
So irgendwelche englischen kriminellen Webseiten oder so. Das war so interessenshalbermäßig.
Nee, das mache ich nicht. Aber bei den Engländern ist der League Cup ja sowieso eher nicht so beliebt. Also die mögen ja eher den FA Cup.
Also, ja, trotzdem ist es halt ein Verein. Also zählt bei uns zu den Pflichtspielen dazu, dann muss man das auch mit in die Rechnung mit reinnehmen. Und seitdem halt wirklich, bis auf dieses, du hast es angesprochen, Rotterdam-Spiel nichts mehr gewonnen. Ja, klar, die Verletzungssorgen spielen da eine Rolle, aber irgendwie so ein bisschen Ratlosigkeit macht sich dann schon breit, glaube ich, auch bei Guardiola. Die Vertragsverlängerung kann ein Punkt sein. Nico Mannstein hat jetzt auch schon zu mir gesagt, ja gut, ich glaube, City will ihn nicht rausschmeißen, meinte er, sondern irgendwie warten die jetzt darauf, dass Guardiola abdankt, was, glaube ich, auch jetzt nicht so schnell geht, weil das dauert zumindest noch bis Weihnachten, würde ich jetzt mal vermuten. Wobei bis dahin natürlich noch viele Spiele zu machen sind. Und ich meine, da gibt es ja keine Weihnachtspause. Also wenn ich mir jetzt die Frankfurter haben, glaube ich, noch 5 Spiele vor Weihnachten. Bei City sind es in diesem Jahr noch 7. Also die spielen ja komplett durch. Ich weiß nicht, wo da auch so ein Punkt sein könnte, um, selbst wenn er jetzt ein neuer Trainer kommt, irgendwie ein Turnaround zu schaffen, wo man sich nochmal umspielen kann, wo vielleicht Leute dazukommen, die man nochmal neu holt. Aber ja, weiß ich nicht. Am Ende ist die kreative Änderung, die er vor dem Spitzenspiel hatte, ich will irgendwas verändern, also wechsle ich Ortega ein. Klar, freue ich mich dann darüber, egal was er im Spiel macht, das ist ja jetzt auch erstmal egal, aber das ist doch auch Ratlosigkeit. Weil du sonst niemanden mehr hast, kann er das von da hinten beeinflussen? Also, das war das Zitat, was ich von ihm gelesen habe und das hat mich auch natürlich für Ortega freudig, für ihn selber ratlos zurückgelassen.
Das Komische ist ja irgendwo, und das haben wir ja in den letzten Jahren auch schon besprochen, dass ja Guardiola aus diesem Rhythmus der Dreijährigkeit, wo er bei jedem Verein ist, ja bei City komplett ausgebrochen ist.
Ja.
Er ist ja jetzt schon sehr viel länger da wie bei allen anderen Vereinen und jetzt hat er seinen Vertrag nochmal verlängert. Ich meine, man ist jetzt davon ausgegangen, dass er jetzt den Vertrag jetzt auslaufen lässt und dann nach diesem Jahr Feierabend macht. So, und dann kommt diese Vertragsverlängerung und bei Guardiola ist, gewisse Dinge nutzen sich einfach ab. Er ist anstrengend, auch gegenüber der Journalie. Es ist ja, er geht ja nicht gern auf Pressekonferenzen und jetzt in den letzten Wochen umso weniger. Und das merkt auch die Journalie vor Ort übrigens. Ich weiß übrigens gar nicht, wie er in Deutschland klargekommen ist, weil ja die Engländer ja gar nicht so pro Spiel diese zwei Pressekonferenzen haben. Ich glaube, das ist immer nur eine. Also in Deutschland muss das ja absolut Horror für ihn gewesen sein. Ich glaube, man ist müde. Man ist einfach müde. Er ist müde, der Kader ist müde, total ausgelaugt und vielleicht spielt er auch eine Rolle, Stadion wird gerade umgebaut und er hat ja auch recht, wenn er sagt, sie waren seit Jahren das Nonplusultra, haben alles gewonnen und dass es doch irgendwo am Ende des Tages auch mal normal ist, dass jetzt auch mal so eine längere Schwächephase einfach mal kommt. Damit hat er ja auch nicht Unrecht. Ich sage nur einfach auch, und darüber sollte er nachdenken, aus meiner Sicht, tut er dem Verein oder bringt er weiter den Impact, diesen Verein? Oder ist jetzt, wie zum Beispiel bei Jürgen Klopp, der auch gesagt hat, auch dieser Verein ist auch von mir vielleicht jetzt langsam ein wenig müde und braucht mal wieder einen neuen Impuls.
Es muss nicht zwingend das Attribut satt sein, was ja dann auch immer gerne fällt.
Nee, gar nicht.
Ist ja nicht aber zwingend, damit gleichzusetzen.
Es nutzen sich ja gewisse Dinge einfach ja auch ab. Das ist ja nicht schlimm. Nur ich glaube, Guardiola ist... Ich glaube, der denkt so nicht. Der zieht seinen Stiefel weiter durch. Aber das wird sehr, sehr schwierig so werden. Was ich übrigens nicht schlimm finde, weil ich Man City als Verein, als Konstrukt an sich jetzt auch nicht so super sympathisch finde und ich es durchaus feiere, wenn auch bei denen nicht immer alles gelingt. Ist auch mal ganz schön.
Ja, gut. Bevor Tego da hingegangen ist, sind wir dem auch am Arsch vorbeigegangen. Aber, ja. Aber wenn das der Change ist, soll er den weiter durchführen. Tego als Stammtorwart installieren, vielleicht klappt das ja irgendwann. Also die Ausdauer muss er dann haben. Probiert's gerne aus und dann zurück in die Nationalmannschaft.
Und beim Elfmeter muss man ja dazu sagen, ich glaube, Ake und Diasch waren das, die Verteidigung ist momentan auch wild, die da überhaupt erstmal ermöglichen, dass Liverpool da überhaupt in Ballbesitz kommt. Und ja, was Ortega dann da macht, ist natürlich nicht so super ideal. Aber ja. Und alle Leute, die übrigens gesagt haben, ja, Salah hebt vorher ab, also ihr seid ein bisschen, also kauft euch mal eine Brille. Also wie man da kein wie da Leute schreiben können auf Social Media, kein Elfmeter. Also, Leute.
Es ist wirklich schön, wie ich heute am Montag zwei Podcasts aufnehme und mich genau an der gleichen Stelle zweimal zurücklehnen kann, weil ihr euch beide wohl diese Kommentare lustig macht, herrlich. Ja.
Ach, hat das der Benny Scherb vorhin auch schon gesagt?
Ja, natürlich.
Sehr gut.
Also, wenn die Abwehr pennt, dann muss er ja auch irgendwas machen.
Ja.
Guter Junge. Gut. Und der war auf der Linie stark. Also, ich habe jetzt nur so ein paar Szenen von ihm gesehen heute im Laufe des Tages. Also, dass der Reaktion schnell ist, ist nicht nur im Abschiedsspiel für Fabi Klos gegen Robby Huhnke der Fall. Naja, nicht gegen Robby, der war im gleichen Team, aber es ist einfach immer noch eine Wahnsinnsgeschichte. Mal gucken, was Leverkusen macht. Die wollten den ja haben. Habe ich auch lange nichts davon gehört. Gucken wir mal.
Hast du ja den Stein jetzt wieder ins Rollen gebracht. Vielleicht, vielleicht wird das jetzt noch was. Wollen wir vielleicht noch mit einer schrecklichen oder sage ich mal mit einer Sache enden, die ein wenig schreckhaft begann, aber jetzt wohl ganz gut zu Ende gegangen ist. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, Serie A Spiel zwischen der Fiorentina und Inter Mailand. Das Spiel musste abgebrochen werden, weil ein 22-jähriger Spieler von Florenz, Edoardo Bove, ich weiß nicht, wie der ausgesprochen wird, auf dem Feld wohl einen Herzstillstand gehabt haben soll, wurde mit Rettungswagen abtransportiert. Es soll ihn aber den Umständen entsprechend gut gehen. Ist immer so schlimm, von solchen Sachen dann zu lesen, weil man da immer so an diese Christian Eriksen, wobei ich auch immer sagen muss, es ist, finde ich, irgendwo auch immer unfair, immer nur an Christian Eriksen, weil diese Fälle hatten wir jetzt öfter auch schon mal, auch in Bezug auf andere Spieler. Eriksen ist natürlich das prominenteste Beispiel. Ja. Aber dass das auch in letzter Zeit auch oder seitdem das mit Eriksen war, sehr häufig vorkommt, auch in unteren Ligen, wo man immer wieder davon liest. Schrecklich eigentlich.
Ja, wo es auch eben dann halt nicht gut ausgeht, ne? Also das war ja seit den Confed Cup-Geschichten, die es ja dann so vor 20 Jahren gegeben hat, glaube ich, schon irgendwie auch immer ein Thema, aber ich glaube, dass das Bewusstsein in der schnelllebigen Social-Media-Landschaft, die sich dann auch mal interessiert, was in der siebten schottischen Liga passiert, wenn da eben sowas passiert, dass man das dann eben auch mitbekommt, dass das für Sensibilität gesorgt hat, ist schön, dass es in diesem Fall vermeintlich gut ausgegangen ist. Wir drücken da die Daumen und ja, klar, aber das ist bei mir genau der gleiche Flashback, dass ich habe jetzt mir Dänemark-Länderspiel zum Beispiel im Parken angeguckt und immer, wenn Christian Eriksen auf der rechten Spielfeldhälfte hinten an der Eckfahne rumturnt, kriege ich wirklich, geht's mir nicht gut. Weil ich immer genau diese Bilder vor Augen habe, wie ich vor dreieinhalb Jahren hier saß und Bela Reti, der mich erzogen hat am Fernseher, ratlos war und sprachlos war und nicht wusste, was man sagen soll. Und das gleiche Gefühl hatte ich jetzt vor ein paar Tagen auch, ähnliche Geschichte. Ich habe parallel zu Deutschland, Bosnien-Herzegowina mir Niederlande gegen Ungarn angeschaut. Und dann die Wirren des modernen Fußballs vergegenwärtigt zu bekommen, wenn Adam Scholloy, wie sich später herausstellt, es war ja zunächst gar nicht klar, wer das da ist, auf der ungarischen Trainerbank zusammenklappt, dann auch keiner weiß, was passiert. Das sah erst so aus wie so ein epileptischer Anfall, aber es hat sich ja dann auch irgendwie als richtiger Zusammenbruch eben herausgestellt, der ja auch Gott sei Dank gut ausgegangen ist. Er ist ja auch auf dem Weg der Besserung und vor allem auf dem Weg zur Rückkehr an die Seitenlinie. Und dass man dann als erste Szene auch gleich wieder sagt, ja okay, wir spielen weiter, Schoboschlei sagt, ja, gut, wir können weitermachen. Da gibt es Elfmeter für die Gegner, das ist natürlich auch irgendwie wieder sehr wirr im modernen Fußball. Aber
ja, und dann feiert Vechos das Tor auch noch sehr.
Ja, genau. Der hat ja auch gesagt, irgendwie, ich weiß nicht so ganz, wie ich mit der Situation umgehen soll. Ja, gut, okay, weiß ich jetzt nicht auch, aber ja, so ist das Leben, das gehört dazu. Und da kriegt man mal wieder schön vor Augen geführt, was das eigentlich Wichtige ist.
Ja, definitiv. Vor allem bei so einem Burschen, der ist jünger als wir. Schon gruselig. Ja. Ne? Also,
absolut. Wir werden nicht jünger.
Das leider nicht, nein. Und wenn wir uns weiter aufregen, also vor allem ich, dann werde ich sehr schnell sehr viel älter. Deswegen ist, glaube ich, jetzt der richtige Zeitpunkt, um hier den Schlussstrich zu ziehen. Es sei denn, du hast noch irgendwas. Du blickst so, als ob du noch...
Ich bin nervös.
Nervös?
Ich weiß nicht, wann die Folge rauskommt. Wir nehmen ja auf am Montag, den 2.12. Wir haben schon oft vom viel zitierten Pokal-Topspiel gesprochen, David. Bayern gegen Leverkusen, 2 Stunden 45 vorher. Ist der einzig verbliebene Drittligist noch im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen den SC Freiburg gefragt? Ich weiß, ihr da draußen wisst das Ergebnis wahrscheinlich schon, wenn ihr es hört, aber kannst du mir ein bisschen Mut machen, trotz des Siegs gegen Gladbach?
Der Pokal hat seine eigenen Gesetze.
Ohne Phrasendrescherei?
Ja, es ist alles möglich. Nein, im Ernst, also ich meine, auf der Alm, ich war ja auch schon da, damals hat zwar Bielefeld relativ krachend gegen Jahn Regensburg verloren, das war noch zu Zweitliga-Zeiten, direkt nach dem Abstieg. Aber ja, ist unbequem, Flutlicht, Anfang Dezember. Gut, mit Höhenmetern kennt sich Freiburg vielleicht ein bisschen aus, aber also warum sollte da nicht was gehen? Ne? Und ich meine, was Saarbrücken kann Bielefeld vielleicht auch. So ein paar Dinge mal aus der Distanz schießen.
Was Saarbrücken kann Bielefeld schon lang.
Ja.
Ja, ihr werdet schon gesehen haben. Ich bin gespannt.
Und dann hoffe ich natürlich dann bald auf ein Wiedersehen. Wobei, es wäre dann ja nicht in der Allianz Arena, sondern auf der Alma. Da würde ich dann wahrscheinlich wieder nicht an Tickets rankommen. Aber es wäre lustig.
Zur Freude von Marius Wörl, kleiner Funfact an der Stelle, Arminia-Spieler, sein Cousin. Und damit könnten zwei Sensationen vielleicht den Gang gehen. Wenn Regensburg gegen Stuttgart gewinnt und Regensburg und Arminia dann gegeneinander spielen, dann gibt es ein Cousin-Duell, denn der Cousin von Marius Wörl spielt bei Regensburg. Alternativ, Marius Wörl ist Bayern-Fan, dürfen es auch gerne die Münchner sein, dann aber erst in Berlin.
Aber Regensburg wird nicht gewinnen. Es ist nie im Leben. Aber eat my words game. Also ihr werdet es sehen und hören und dann sagen, mein Gott, hat der Müller keine Ahnung vom Fußball. Aber dazu steht.
Bayer Leverkusen ist nämlich Meister geworden. Das sind meine letzten Worte.
Ja, ist ja gut. Ich hab's verstanden. Ich kann mich auch irren. Ich geb's ja zu. Ich bin ja nicht so wie Didi Hamann, der denkt, seine Meinung wäre immer richtig. So, jetzt haben wir genug Spitzen verteilt an dem Abend. David, war mir eine Freude, dass du War mir eine Freude, dass du wieder mit dabei warst. Und danke, wünsche dir morgen vor allem dann viel Spaß. Ich überlege mir noch, ob ich jetzt noch nach Bochum zu den Frauen düse oder ob ich sein lasse. Ich überlege noch. Muss mal gucken.
Ja, überleg mal. Ich fahre auf jeden Fall morgen in ein Stadion mit einer Stadt, die mit B anfängt, auch wenn ihr jetzt sagt, die gibt's nicht. Deswegen nenne ich den Namen nicht nochmal.
Ja, danke, bin heute dass du mit dem
durfte. Schöne Woche und adios. Ja?
Bin heute mit dem Zug durchgefahren, war sehr beschissenes Wetter in Bielefeld.
Gut. Das wird auch das könnte uns morgen helfen. Ich hoffe aber, dass ich in der ersten Reihe unten nicht nass werde. Ich glaube, da reicht das Dach nicht. Aber ich sitze direkt hinter der Gästebank. Vielleicht kann ich Julian Schuster mit Paratschlägen helfen.
Mach das bitte. Vielleicht hört man das auf dem Mikrofon von den TV-Kameras. Das wäre richtig geil.
Könnte Markus Lindemann ausschalten. Ich mache mich bemerkbar. Ja.
Sehr gut. Okay, wir machen das Ding zu. Hört gerne bei On the Pitch, der Sport-Podcast, noch rein. Und wenn ihr alles über das rechte Drama The Zone Sky hören wollt, definitiv Screentime Sport, die richtige Adresse. Hört
vielen
da rein.
Dank, und da bleibt spannend. Ja, merci.
Einen wunderschönen Abend und wir hören uns zwei Wochen wieder. Macht's gut.
Tschüss.